Geistzeit, der theologische Podcast für geistreiche Gedanken.
Und für eine Theologie, die nicht aus der Zeit gefallen ist. RevLab. Ja, herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Geistzeit. Es ist Hochsommer, es ist heiß. Das Thema auch, vielleicht ist es aber auch ein kaltes Thema, man weiß es gar nicht so richtig. Jedenfalls, Andi ist da. Herzlich willkommen.
Ja, und Andi hat sich die neue Enzyklika des Papstes reingezogen und fühlt sich mehr oder weniger gut vorbereitet. Aber das Thema ist so interessant, ich dachte, da will ich nicht fehlen.
Absolut, wir haben uns da ganz schön fit gemacht, Genau. Weil wir haben einen Gast. Wir haben einen Gast, der das selbst mal eingebracht hat. Wäre das nicht ein spannendes Thema? Thomas Schlag ist in the house. Herzlich willkommen, Thomas.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich, ja.
Nee, wir freuen uns auch, weil, also das ist natürlich super legitim, einfach mal zu fragen, ist das nicht ein Thema? Könnte man da nicht drüber reden? Dass wir sind hier nicht der Vatikan, wo wir immer nur alles erfinden und Leute bestellen. Das ist, finde ich, ein sehr schönes Beispiel. Und damit haben wir das Thema ja im Grunde auch genannt. KI ist in aller Munde, ist ein großes, spannendes, wichtiges Thema für uns alle. So sehr, dass selbst der Papst sich da hinsetzen muss und verschreibt, was dann viel Beachtung findet und wirklich ein kultureller und auch theologischer Moment ist, wo es mal lohnt, grundsätzlich drüber zu reden. Das werden wir heute machen. Ein bisschen was noch zu dir, Thomas. Du bist praktischer Theologe. Du arbeitest hier in Zürich in der praktischen Theologie. Zürich hat den Luxus, wir haben ja für jeden Sonderbereich jemanden. Wir haben für Seelsorge und es gibt Kirchenentwicklung und es gibt Homiletik und wie das alles ist, Spiritualität. Und du bist neben Religionspädagogik vor allem aber auch hier bekannt als der große Beobachter aller Entwicklungen im Bereich digitaler Religion, digitaler Kirche, digitaler Theologie. Bist also wirklich so einer der Fachleute im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, aber auch international, der beobachtet, was passiert mit uns. Wir haben heute Morgen schon so ein bisschen gespottet. Irgendwann wird die Nachwelt dich loben und sagen, du warst immer fast auf der Höhe der Zeit.
Weil es so schnell läuft.
Weil es so schnell geht.
Das ist wahr. Ja.
Und wenn man Älteres von dir liest, ist es immer so ein bisschen eine Zeitreise, ne? Ja. Die Welt vor KI. Wir freuen uns ganz besonders, dass du da bist. Und eine Vorstellung, wenn man Gäste vorstellt, also im Grunde machen wir es ja auch schon länger, bei dir können wir es ganz, ganz offen einräumen, man fragt halt die kleinen künstlich intelligenten Helferleins, wer kommt denn da? Und ich habe einfach mal gefragt, Thomas Schlag ist in the house, wofür ist der als Theologe bekannt? Was sind seine Impulse? Was zeichnet ihn aus? Was ist so das Besondere seiner Forschungstätigkeit? Das gleichen wir jetzt mal ab.
Da bin ich sehr gespannt. Welche KI du verwendet hast und was rausgekommen ist.
Ja, wir haben ChatGPT verwendet.
Klassisch.
Und so. Wir haben bald auch einen RevBot, aber wir müssen selbst noch hier klarkommen, was da alles geht. Jeder kriegt da was. Erster Punkt, du bist bekannt dafür, dass du die Institutionalisierung von Digital Religion verkörperst und vorantreibst und das als ein internationales und auch interdisziplinäres Forschungsfeld. Stimmt das und was heißt das?
Da ist ja praktisch alles drin und insofern ist das, glaube ich, korrekt. Ja, also tatsächlich, wenn man an dieses Forschungsprogramm Digital Religions denkt, dann ist es international, es ist interdisziplinär mit einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Fakultäten, Kolleginnen anderer Disziplinen und von daher, was du vorher gesagt hast, ja, so dieser Beobachterstatus, wir analysieren natürlich, wir interpretieren, aber wir institutionalisieren jetzt natürlich durch diesen Forschungsschwerpunkt auch oder haben institutionalisiert. Leute sind immer erschrocken, wenn sie fragen, wie lange geht denn so ein Forschungsprogramm? Und ich sage dann, wir haben 2021 angefangen und das Programm geht bis 2032. Dann gucken die einen an und sagen, wie? Weil das ja sehr unüblich ist für die Theologie sowieso, so ein großes Forschungsprogramm irgendwie gefördert zu bekommen. Die Uni war da sehr generös und das ist für uns natürlich sensationell, weil wir uns jetzt auch quasi an die Entwicklungen immer wieder sagen anschließen können und Zeiträume haben, in denen wir uns selber weiterentwickeln können in dieser Institutionalisierung.
Thorsten, ist es okay, wenn ich gerade mal, damit die Flughöhe nicht so hoch ist zum Einstieg, also weil ich habe auch noch mal mich gefragt, sind mir die Begriffe klar?
Ja.
du sprichst oft eben von digital religiöser Praxis, Digital Theology, digitale Theologie. Mhm. Wenn du jetzt, wenn ich dich fragen würde, aus Sicht eines Laien, was erforscht ihr da nochmal genau und vielleicht auch, und warum ist ein interdisziplinärer Zugang so wichtig?
Ganz elementar, also ich würde sagen, der Begriff ist ein bisschen missverständlich, weil Religion selber digitalisiert sich ja jetzt erstmal nicht und Theologie digitalisiert sich irgendwie auch nicht in der Form, sondern es geht darum, wie sich religiöse Praxis unter digitalen Bedingungen darstellt und wie sie sich verändert oder verändert hat in den letzten, man muss bald sagen, über 20 Jahren. Also das Forschungsfeld ist eigentlich sogar schon relativ alt. Also von daher geht es erstmal so darum zu gucken, was in dieser, wir nennen dann immer das die Kultur der Digitalität, was das sozusagen für Auswirkungen hat auf religiöse Praxis. Und wenn du fragst, warum aus verschiedenen Disziplinen, weil es sozusagen die Scheinwerfer, verschiedene Scheinwerfer nimmt und guckt, was passiert da soziologisch, was passiert da religionswissenschaftlich gesprochen, was passiert theologisch, was passiert juristisch. Also von daher ist sozusagen in diesem ganzen Feld ist da so, sind so viele verschiedene Bezugspunkte, dass es enorm hilfreich ist und spannend ist, diese Scheinwerfer alle mit anzuschalten, was wir jetzt können in unserem Forschungsprogramm.
Ja, du bist also an der Kunde der Beleuchtungen und Perspektiven und Zugänge vernetzt mit all denen. Jetzt hast du darin aber natürlich auch eine eigene, sagen wir mal, theologische Perspektive. ChatGPT sagt, du bist bekannt für die Deutung religiöser Praxis in einer postdigitalen Kultur. Das müssen wir, glaube ich, von hinten aufrollen. Postdigital, da werden viele sagen, Moment mal, das gibt's doch alles noch, aber das, da meinst du was Spezielles mit. Was ist die postdigitale Kultur in der Welt?
Ja, der Begriff ist tatsächlich ein bisschen missverständlich. Man könnte denken, wir sind schon wieder hinterm Digitalen und das ist nicht gemeint, sondern es meint eigentlich, dass das Digitale zu einer Selbstverständlichkeit geworden ist. Also wir befinden uns, man hat eigentlich den Begriff, man sprach mal von der postmigrantischen Gesellschaft, da dachten ja auch, ja was ist jetzt, sind die Migranten alle wieder weg? Sind sie nicht. Sondern es ist sozusagen eine Form, in der sich eine Kultur oder Gesellschaft oder so an diese äußeren Bedingungen sozusagen adaptiert oder sagt, das ist jetzt selbstverständlich, das ist jetzt kein Diskussionspunkt mehr, ob wir oder ob wir nicht in diesen Verhältnissen sind und das meint dieses Postdigitale. Und es gibt einen wunderbaren Begriff eines Oxforder Kollegen, der spricht von On-Life. Also sagen nicht online, sondern on-life meint 24/7. Es ist sozusagen unsere Alltagswelt, unsere Alltagspraxis. Und insofern meint das eigentlich dieses Postdigitale.
Ja. So diese Selbstverständlichkeit, die sich zeigt, dass wenn ich mit der Generation meiner Kinder spreche, also ständig, wenn wir uns über Dinge unterhalten, die sind ständig dabei, prüfen die Fakten, haben das ratzfatz, korrigieren, verbessern. Das ist so selbstverständlich geworden, dass ich echt denke, meine Güte, also dafür mussten die aber auch in das hineingeboren werden, damit das selbstverständlich ist. An solchen winzigen Phänomenen wird man diese Selbstverständlichkeit ja direkt intuitiv spüren können.
Aber auch für unsere Generation, also es ist, glaube ich, jetzt nicht nur Gen Z oder wie immer sie jetzt genannt wird, sondern wir selber sind ja, es gibt ja wunderbare auch Filme, in denen oder auch Romane, in denen der Plot darin besteht, dass der Akteur, der Protagonist, sein Smartphone verliert. Gerade einen wunderbaren kleinen Roman gelesen. Und der ist komplett lost. Der findet nichts mehr, der hat keine Kontakte mehr, der kennt natürlich auch die Telefonnummern seiner Frau und seiner Tochter nicht und so. Und insofern sind wir selber mitten in diesen Selbstverständlichkeiten, die man dann merkt, wenn auf einmal der Strom ausfällt, wenn das Smartphone sich verabschiedet oder was auch immer. Ja. Und das beeinflusst, eigentlich der Witz an der Sache, das beeinflusst unsere alltäglichen Praktiken der Kommunikation, auch der Verbindung zueinander. Und manchmal ohne, dass wir es merken. Also ich glaube, die rein analoge Welt, es sei denn, aber auch wenn man heute in den Wald geht und sich 3 Tage verabschiedet, lässt man sich auch tracken. Keiner traut sich mehr, sich so ganz abzuschalten.
Ja, und mit eurer Arbeit ist offensichtlich die These verbunden, das ist nicht nur ein Kanal mehr. Das ist nicht nur, wie man sagen kann, Theologie gibt's in Büchern und in Zeitschriften und im Fernsehgottesdienst und im Radio und jetzt auch im Internet. Ja, nee, es passiert mehr. Es ist nicht nur ein weiterer Kanal. Da kann man jetzt den ganzen Tag drüber reden. Aber hättest du vielleicht eine kleine Andeutung? Was meint dieses mehr? Also was verändert sich an der Religion dadurch, dass da nicht nur ein neuer Kanal entstanden ist, sondern eine neue Art und Weise im Leben online und offline auf einmal vor einer Welt zu stehen, wo die Dinge verschmelzen und gar nicht mehr zu trennen sind? Was macht das mit der Religion?
Ich gebe mal ein Beispiel jetzt gerade von der Tagung, die gerade stattfindet. Mich sprach jetzt der neue EKD-Digitalisierungsbeauftragte an, der auch da ist. Und der sagte, sie sind gerade in der Entwicklung eines Chatbots für Liturgie. Und ob er meine Expertise dafür nutzen könnte, um zu sehen, wie das jetzt alles gebaut ist und so weiter. Und jetzt selber aus meiner beruflichen Hintergrund, auch selber im Pfarramt gewesen zu sein, ich habe das jetzt noch nicht gesehen, den Chatbot, aber der kommt dann wahrscheinlich irgendwann in diesem Piloten oder so. Und dann dachte ich, also wenn ich mich noch erinnere und ihr vielleicht auch, die Liturgie ist ja ein kreativer Akt Pax pastoraler Praxis. Und so wie er es beschrieben hat, ist es dann so, das Ding wird gespeist mit allen möglichen Agenden, also so, das heißt, da gibt es dann die festen Formulare, die gehen ein, da gibt es, weiß nicht was, Liedvorschläge, was immer die machen. Und ich dachte dann so, ist das jetzt transformativ oder disruptiv oder evolutiv, was ist das jetzt eigentlich? Wenn du diesen kreativen Akt liturgischer Praxis und Entwicklung und Herzblut und irgendwie auch so ein bisschen so Offenbarung, die ja irgendwie auch eine Rolle spielen soll, fürbitten. Wenn du das jetzt sozusagen in einem festen Archiv dir zusammenbauen lassen kannst, das ist so für mich ein ganz aktuelles Beispiel dieses Transformationsprozesses. Also who is the agent, wer ist der Agent oder wer hat an der Stelle sozusagen welche Rolle auch zukünftig noch in so einer sehr klassischen, auch mit dem Amt verbundenen, mit den Traditionen verbundenen Rolle des Pfarramtes, wenn wir auf einmal hier den Liturgie-Chatbot haben? Mhm. Big question.
Ja. Ja, wir sind gespannt und mittendrin. Der dritte Punkt, den man über dich erfährt, ist, du bist stark engagiert in der empirischen Erforschung digitaler Kirchen- und Religionspraxis. Also du steckst nicht nur einen feuchten Finger in die Luft und hast so ein Gefühl, wie die Dinge sich entwickeln, sondern du fragst nach. Mhm. Kannst du an einem Beispiel uns mal zeigen, was sind denn so empirische Untersuchungen, die ihr durchführt und wo ihr Veränderungen oder Verteilungen oder Schwerpunkte erforscht? Mhm.
Jetzt drehe ich den Spieß gleich rum, weil du das selber weißt. Du warst Interviewpartner in einem Projekt, da ging es um die Frage verantwortlicher, sozusagen kirchlicher Leitungspraxis in digitalen Zeiten. Und da haben wir Interviews mit 18 Personen geführt aus dem Schweizer Zusammenhang zur Frage, wie lassen die sich selber auf digitale Medien ein und welche Rolle oder welche Wahrnehmungen haben sie von KI? Da kommt dann am Ende nach jedem einstündigen Interview kommt ein langes Transkript raus, das wir sozusagen dann methodisch analysieren und schauen, was sind dann nicht nur die Antworten, sondern welche Bezüge stellen die Leute in ihren Antworten her zu verschiedenen Themen, also eigene Verantwortung, welche theologischen Ressourcen spielen eine Rolle für die Einschätzung von KI und so weiter. Das ist ein sehr konkretes Projekt, wo wir auf der Grundlage dieser Interviews versuchen herauszufinden, wie sich das kirchlich verantwortliche Personal zu diesen Entwicklungen verhält. Und es ist hochspannend. Du weißt selber noch gar nicht, wo du da eingenordet
bist. Das weiß ich gar nicht. Ich bin jetzt ganz neugierig.
Sehr cool, sehr cool. Ja.
Also, das wird man schon erforscht hier, meine Güte. Ja, genau.
Kleine verschmitzte Frage, denn dann wärt ihr ja vielleicht auch interessiert an dem, was wir erleben mit unserem Jesus-Bot, Sharing Jesus, haben wir ja gestartet, um Pfingsten rum auch.
Und gute Zeit, um sowas zu starten.
Wir sind jetzt an der Auswertung, also es sind, ich glaube, mittlerweile 350 Menschen, die sich daran beteiligt haben. Und wir haben eben gesagt, dass wir die Chatverläufe tatsächlich auswerten wollen. Wir wollen gucken, was geschieht dort. Wir haben schon eine erste kleine Auswertung vorgenommen. Es sind Tausende von Kommunikationsvorgängen zwischen der KI und den NutzerInnen. Und vor allen Dingen interessant ist aber auch, dass wir die Leute aufgefordert haben, meldet euch bei uns. Was macht ihr für Erfahrungen? Was sind eure Erkenntnisse? Und es ist mega, mega spannend. Mhm. Es reicht von, da versuchen Leute, unseren Jesus-Bot zu verführen, irgendeinen Scheiß zu machen, sage ich jetzt mal ein bisschen vulgär. Und andere sagen wirklich, ich hätte das nicht gedacht, dass ich dass ich so eine tiefe Begegnung haben werde. Ich finde das mega spannend. Und Spiro Mavrias und ich, wir haben schon gesagt, eigentlich wäre es total interessant, wenn da mal ein Bachelor- oder ein Masterstudent das zum Thema einer Masterarbeit machen könnte.
Absolut.
Und könnte nach bestimmten Kriterien, nach wissenschaftlichen Kriterien, dieses Projekt tatsächlich auch mal untersuchen und gucken, was dabei rausgekommen ist.
Nur zu. Also wir sind Datensammler vor dem Herrn und lassen uns da gerne auch sozusagen aufs Gespräch ein. Wir haben einen ähnlichen Kontakt mit Luzern auch gehabt. Die haben ja den AI Jesus gehabt
ja.
Und haben auch diese Kommunikationsverläufe dokumentiert. Das sollte zu einer Auswertung kommen, ist in Luzern aber bisher noch nicht passiert. Da sind wir auch so ein bisschen hinterher. Aber das ist ein unglaublich reiches Material, was da rauskommt. Wir haben selber gerade eine Untersuchung durchgeführt an der Uni hier. Ich habe es in einem anderen Podcast auch gesagt schon, unter den Bachelorstudierenden der Universität, ob sie und in welcher Weise sie Chatbots für die großen Fragen des Lebens benutzen. Wir waren total überrascht, dass wir innerhalb von einer Woche auf diesen Online-Survey 600 ausgefüllte Fragebögen bekommen haben.
Boah.
Und wir haben festgestellt, dass die Studierenden, war so ein bisschen die Idee, Umorientierung, neue Lebensphase und so, dass 3/4 der Studierenden tatsächlich für persönliche Fragen Chatbots nutzen. Bis hin, jetzt guckt mich ruhig erstaunt an, bis hin zur Frage, ich habe meinen Partner verlassen, soll ich weiter im Kontakt mit ihr bleiben? Bitte gib mir eine Antwort. Also, soweit sind wir an der Stelle auch schon.
Wir haben Kinder in dem Alter, wir wissen Bescheid.
Ihr wisst, worum es geht.
Wir sind dankbar, wenn sie uns erzählen, was sie den Chatbot fragen.
Ja,
das bei meinen auch ist, so, ja. Das Coole ist, die Gespräche laufen jetzt teilweise nicht. Man muss dann schlucken, dass man sagt, wieso hast du mich das nicht gefragt? Aber sie fragen oft erst den Chatbot. Und dann kommen sie, weißt du, was der geantwortet hat? Mhm. Und dann geht doch das Gespräch wieder zwischen uns los. Mhm. Und das finde ich eigentlich schön. Es ist dann eigentlich eine weitere Stimme, die in unsere Gespräche mit eingespielt wird. Mhm. Und ja, muss man jetzt nicht rumheulen, dass man nicht zuerst gefragt worden ist. Ne?
Um nochmal auch zu sagen, jetzt wo ist es für die Religion interessant? Man könnte die These vertreten, ich glaube, bin überhaupt kein Anhänger der Säkularisierungsthese, gerade jetzt, was ich sehe in unserem Feld. Man könnte sagen, dass sich eine bestimmte Form religiöser Kommunikation durch digitale Medien auch verstärkt. Also, dass da Dinge passieren, die wir entweder so vorher nicht auf dem Schirm hatten, oder Menschen haben eben durch Apps, durch Chatbots und so die Möglichkeit, ihren eigenen Glauben oder Glaubensfragen zum Ausdruck zu bringen. Also insofern ist es auch so ein bisschen eine Gegenthese oder Gegenbeobachtung zu dieser immer wieder geäußerten Vermutung oder fast schon These, Religion verschwindet. Das Gegenteil ist der Fall, aus unserer Wahrnehmung jedenfalls.
Ja, genau, bestimmte kirchliche Anbindungen schwinden und Religion aber ist in individueller oder vielfältiger Gestalt sehr, sehr präsent. Ne? Man kann ja nicht mal mehr nach einem Fußballspiel beten und denken, das wird jetzt aber keinen interessieren, das gibt ja dann auch Riesendiskussionen.
Das wird das nächste. Spannend, ja, wenn sozusagen Religion, diesen Gebetskreis der Fußballspieler da, wenn das auf einmal zum öffentlichen Thema wird, dürfen die das? Was passiert hier eigentlich? Und so weiter und so fort.
Ja. Ich hätte, bevor wir gleich noch zum Papst und zur KI kommen, noch mal eine Frage. Ich habe vor ein paar Jahren dich mal studiert und bei dir so ein bisschen die These sehr einleuchtend gefunden, wo du sagst, in der öffentlichen Kommunikation über Religion verändert sich was. Früher war irgendwo, es gab Autoritäten, da war jemand Theologieprofessor oder Kirchenratspräsidentin oder Experte oder sprach für die Synode und das war dann wichtig. So. Und das wird in gewisser Hinsicht immer weniger belangvoll. Menschen gucken nicht mehr nach Posten, nach Titel, nach formaler Autorität, sondern religiöse Stimmen werden laut, wenn sie empfunden werden als authentisch. Das rührt mich an, das ist persönlich, das ist hilfreich, praktisch für mich und werde ich Teil einer Community, ohne dass da irgendwelche klassischen Autoritäten das absegnen. Das fand ich interessant. So, und jetzt sitzen wir aber heute hier, weil wir auf einmal sehen, jetzt wird religiös wichtig eine Instanz, die ist nicht authentisch, die hat keine Geschichte, die rührt mich nicht zu Tränen, die hat keine Biografie. Da stecken sehr große Mächte hinter. Was heißt das? Also ist dieser Trend, diese Sehnsucht nach Echtheit und authentisch und persönlich vorbei? Und will man jetzt wieder das ganz Objektive? Oder ist das irgendwie die andere Seite der Medaille? Oder wie nimmst du das wahr, dass das jetzt auf einmal so kommt?
Ich glaube, es sind wirklich unterschiedliche Facetten. Also das, was man über Chatbots, glaube ich, in vielen Fällen nach wie vor, und das ist auch das Hauptnutzungselement, sagen hat, ist ich suche nach Informationen über was auch immer. Und da erhofft man sich von LLMs sozusagen eine bestimmte objektive Information zum Thema XY. Ich glaube, das ist sagen so ein alltäglicher Gebrauch. Das ist das eine. Die andere Frage, und das nimmt man nicht unbedingt in dem Sinne als eine Autorität wahr, wo man sagt, an der orientiere ich mich jetzt. Gut, wir haben über die Studierenden gesprochen, aber dann nutzen die LLMs an der Stelle eben nicht für Information, sondern für eine Art von Orientierung, sagen wir mal, in etwas größerem Sinne. Und da ist natürlich die Orientierungsfunktion umso höher, desto authentischer bestimmte Personen tatsächlich rüberkommen. Also von daher ist, glaube ich, das nochmal ein Unterschied. Information einerseits, aber Authentizität, die geht nicht verloren. Mhm. Interessant ist aber auch, dass wir in verschiedenen Studien auch feststellen, die Autoritätsfrage hat sich nicht einfach erledigt. Man hat ja lange gedacht, sozusagen, jetzt kommen die Influencer und jetzt kann da jeder in diesem digital-religiösen Wimmelbild sich äußern und so schafft er seine eigenen neuen Autoritäten. Nein, es ist nach wie vor so, dass viele Nutzer gucken, wer ist diese Person und was ist ihre Legitimation? Also auch da guckt man nochmal genauer hin, weiß der, wovon er spricht? Hat der ein Amt, hat der eine Ausbildung und so weiter und so fort. Also es gibt auch das, gerade in diesem, aufgrund dieser Vielfalt von Kommunikationsangeboten, dass man guckt, ist der glaubwürdig? Und zwar auch aufgrund seiner Funktion oder seiner Ausbildung, nicht nur aufgrund seiner Authentizität.
Also wenn ich da doch nochmal aus unserem kleinen KI-Experiment was einspeisen darf, dieser Übergang von eher Informationen, objektiv, hin zum Persönlichen. Der hat sich jetzt in unserer ersten Auswertung gezeigt, dass die beiden Top-Stärken unseres Jesus-Bots sind benennen und unterscheiden. Das bedeutet, der Bot benennt, was im Raum steht. Und er macht das aber präziser, als die Person das eingegeben und selber beschrieben hat. Und das empfinden die Leute schon mal als hilfreich. Und dann das Unterscheiden ist vielleicht die stärkste Funktion. Er macht aus einem diffusen Gefühl dann eben so ein paar Kategorien. Und der Effekt bei den Personen, die es genutzt haben, war eben, dass sie sagen, es hat mir geholfen, mich selbst zu verstehen, mich selbst zu verorten. Und ich fand in diesem Blending zwischen, das sind so objektive Einordnungen, die da vorgenommen werden. Und dann geht das aber direkt über und wird als seelsorgerlich, als wohltuend, als entlastend und so weiter empfunden. Ich glaube, da warten ganz viele interessante Erkenntnisse
auf. Das ist tatsächlich so. Ich finde auch, wir diskutieren gerade, ich komme nochmal auf diese Studierendenumfrage zu sprechen. Wir waren überrascht davon, dass bei den Studierenden, wir haben auch gefragt, wie glaubwürdig ist so ein LLM für euch? Und strahlt er Wärme aus? Und ein größerer Teil hat gesagt, ja. Also so, aber gleichzeitig sind sie sich sehr wohl bewusst, dass es eine Maschine ist. Also diese Aufteilung, ist das jetzt eine Maschine oder ist es ein Mensch, ist das jetzt nicht intelligent oder intelligent, das funktioniert so nicht, es ist fließender. Das heißt, Menschen wissen sehr genau, es ist erstmal eine Maschine, aber das hindert sie überhaupt nicht daran, sich davon eine bestimmte Orientierung auch zu verschaffen und die auch für irgendwie relevant zu halten für ihr Leben. Und da, ich weiß noch nicht ganz genau, wie man es gut interpretiert, aber dieses gleichzeitige Bewusstsein, dass mein Gegenüber ist ein Algorithmus, so, aber trotzdem entwickle ich eine bestimmte Resonanz mit diesem Algorithmus. Wir haben leider in unserem Forschungsprogramm, das ist immer mein Mantra, wir haben leider keine religionspsychologische Expertise. Ich glaube, dass dieses ganze Feld überhaupt nicht verständlich ist. Es gibt im ganzen Feld Digital Religions praktisch keine Religionspsychologen. Eigentlich verstehen wir nichts von dem, was da passiert, solange wir die nicht haben. Weil vieles ist genau auf der Ebene, findet dort statt. Und das ist insofern hochinteressant und höchst erforschungsbedürftig.
Ja. Also was mir so auffällt, ist das hohe Maß an Validierung bei existenziellen Themen. Die Kommunikation vermittelt den Eindruck, gesehen zu werden, auch wenn das ja eine reine Illusion ist. Aber sie kommuniziert das so stark, wie man es selbst jetzt vielleicht als Seelsorgender oder auch als Arzt oder Ärztin oft gar nicht kann, glaubwürdig, weil man mit der Empathie manchmal gar nicht so schnell dabei ist. Und dieses nicht empathisch sein zu müssen in einem wirklichen Sinne, sondern aber ganz frei und kompetent empathisch zu kommunizieren, das finde ich super interessant, wie das gelingt.
Ja. Und die Trigger werden gesetzt. Ich hatte jetzt eine Erfahrung erst mit ChatGPT vor ein paar Tagen, habe irgendeine Frage gestellt, weiß gar nicht mehr, was war. Und dann war die Antwort, lass mich einen Moment darüber nachdenken, damit ich nicht nur aus meinem Gedächtnis antworte. Dachte ich, okay, auch interessant. Also, diese sozusagen, die vermenschliche, ich könnte jetzt aus dem Gedächtnis antworten, aber lass mich mal ins Archiv schauen. Was für ein raffinierter Trigger ist das eigentlich, oder? Aber so funktionieren die Dinge und da kann man ja überlegen, also welche Empathie-Momente löst dann tatsächlich ein Gegenüber aus, wenn es einen so anspricht? Und mit dem Du ja sowieso und wie geht's dir heute und was dann so alles kommt. Da reagieren die Tech-Unternehmen natürlich auf menschliche Bedürfnisse gelingender Kommunikation. Und wie du sagst, da sind die Mediziner vielleicht aus Zeitgründen, auch aus Professionsgründen, die Seelsorger, weil sie zum Teil gar keinen Kontakt mehr haben, da laufen die sozusagen irgendwo woanders.
Ja, und man traut sich Dinge zu fragen, die zu einen Menschen zu fragen, man sich schämt.
Das kommt noch dazu.
Scham, ganz wichtiges.
Das kommt noch dazu. Ja, die Anonymität ist natürlich an der Stelle ein Riesending und die permanente Verfügbarkeit und im Zweifelsfalle wirst du sozusagen ja auch positiv resoniert. Das heißt, du musst nicht damit rechnen, dass dein Partner sagt, hör auf, ich kann es nicht mehr hören. Das sagt bisher das Modell so noch nicht.
Nee. Ich muss mich ein bisschen anschnallen, weil ich hätte jetzt so konkrete Beispiele aus unserer eigenen Erfahrung zu machen. Eben, also eins, aber das noch. Ja. Die Gespräche fangen manchmal, weil wir es bewusst gesagt haben, es ist ein Experiment. Mhm. Und weil der Bot so auch gestrickt ist, dass er deutlich macht, natürlich bin ich nicht Jesus, aber ich bin eine von Jesus inspirierte Stimme. Ganz viele Gespräche fangen dann auch erstmal so sachlich objektiv an. Mhm. Aber der Gesprächsverlauf kippt bei so vielen dann tatsächlich ins Persönliche, bis hinein ins Seelsorgerliche, da kommen dann die existenziellen Fragen. Das war sehr, sehr auffällig in den Gesprächsverläufen. Was ich noch, bevor wir zur KI des Papstes,
auch schön.
Stell dir vor, es gäbe mal eine Papst-KI, zur Enzyklika des Papstes kommen. Ich habe mich gefragt, bräuchte man nicht so eine Bezeichnung für dieses Zwischending? Es ist eine Maschine, es ist, aber irgendwie hat es auch so quasi personale Züge. Ich wurde erinnert an die Bewegung des New Materialism, der neue Materialismus, der sagt, das ist nicht einfach nur Materie, Substanz, das sind nicht einfach nur technische Systeme, sondern da ist mehr. Die haben irgendwie eine geheimnisvolle Eigendynamik. Die fangen an und sind aktiv uns gegenüber. Und sie sagen, es sind nicht Akteure, sondern es sind, ich glaube, die nennen das Aktanten. Mhm. Das ist jetzt ein sehr künstlicher Begriff. Mhm. Aber man merkt, die wollen in dieser, wo sie merken, da gibt's mehr festzustellen, suchen sie einen Begriff, der dieses Dazwischen bezeichnet. Gibt es bei euch... Seid ihr an so einem Begriff schon dran? Weil es ist ja immer wieder die Diskussion. Es ist keine Person, aber es ist auch nicht einfach eine Maschine. Ja, was ist es dann? Finden wir da einen Begriff dafür?
Also wir haben jetzt für diese Uni-Studie den Begriff des Companions verwendet. Und einfach als, also wir wollten nicht sagen KI als Seelsorger, weil dann hast du gleich irgendwie, wäre uns zu eng gewesen. Aber der Companion ist vielleicht gar nicht so schlecht, weil du auch sagen kannst, naja, das ist ein Begleiter. Der kann materiale Gestalt haben, der hat natürlich irgendwie auch digitale Gestalt. Aber mir ist diese Aktantendebatte natürlich durchaus bewusst. Es geht wirklich nochmal um die Frage, man kann auch heute wird der Agency-Begriff da auch ganz stark verwendet. Also im Sinne von, da hat man zumindest ein Gegenüber, das eben diese Resonanzen erzeugt. Ich glaube, da muss man noch mal weiter nachdenken, wer und wie wir uns dieses Gegenüber vorstellen. Aber jedenfalls der alte Dualismus zu sagen, da ist die Maschine oder da ist der Mensch, tatsächlich, das greift zu eng. Und du bestätigst ja aus euren Kommunikationen, ja, und es ist ja faszinierend, wie Menschen dann offensichtlich da sofort herausgefordert fühlen, wie du sagst, existenziell Fragen zu stellen. Das ist hoch faszinierend.
Ja. Wir schwenken zur KI.
Es wird Zeit für den Papst. Wobei ich tatsächlich überlege, eine KI als Papst wäre gar nicht. Manchmal denkt man, ist egal. Müssen die entscheiden.
Naja, es gibt ja dieses Magisterium AI. Also ja, die haben ja sozusagen ihren eigenen Chatbot da, in den sie dann die entsprechenden Dokumente einspeisen, der nochmal eine andere sozusagen Referenzquelle ist und Legitimationsquelle. Sie sagen, da sind die Dokumente und wenn ihr was braucht, dann findet ihr dort die ultimativen lehramtlichen Aussagen und so weiter. Also es ist insofern...
Ja, Flugzeuginterviews werden stabiler, glaube ich. Das
machen lässt. So, wir gehen rein. Papst Leo der 14. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist. Ich fand das erste Jahr, ich sag mal, überwiegend langweilig. Ich habe es verstanden, er will den Laden zusammenhalten, aber er hat mich so nach einem Jahr, ich war nicht überbeeindruckt. So, und mir ging es jetzt mit der Enzyklika ein bisschen so wie mit dem Spiel Frankreich gegen Senegal, das habe ich gestern gesehen. Ja. Frankreich 60 Minuten langweilig, schwach, alle irgendwie komatisiert und dann drehen sie auf und machen ein paar sehr erstaunlich gute Spielzüge. So habe ich die Enzyklika des Papstes erfunden. Ich hätte es nicht erwartet, dass sie so gut ist, sag ich mal, aus meiner Perspektive. Vor allem aber nicht, dass sie so einschlägt und dass sie so auf einmal wahrgenommen wird weltweit. Wie hast du sie wahrgenommen?
Jetzt könnte ich in der Fußballmetapher bleiben. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber ich kenne natürlich den Sturm der Franzosen und weiß, dass die erstmal eine Weile stehen. Und wenn es darum geht, dann sind sie aber weg. Oder respektive, dann wissen sie genau, wo das Tor steht. So, insofern ist es vielleicht gar nicht schlecht, dieses Beispiel. Ich habe es auch so wahr. Ich muss eines dazu sagen, ich weiß und wusste, dass schon in den letzten Jahren auch durch Kollegen, die da selber beteiligt sind, im Vatikan Kommissionen zur Digitalisierung sich regelmäßig getroffen haben. Also das heißt, das ist mitnichten eine Enzyklika des Papstes, sondern eine, die auf einer ganz langen Expertise schon bei Franziskus beruht, der sich wirklich Digitalexpertinnen und Experten ins Haus geholt hat und sich dort quasi die Sachen drauf geschafft hat. Also das merkt man auch an vielen Stellen. Es ist an keiner Stelle, so wie ich es gelesen habe, gibt es eine sachlich falsche Beschreibung von KI. Das hat auch mit diesen Kommissionen zu tun und mit diesen Experten, die er sich da geholt hat. Und ich wusste aus diesen Kreisen, da ist was in der Mache. Also insofern hat mich das nicht überrascht. Was mich überrascht hat, ist, dass es so programmatisch daherkommt. Also es ist ja nicht nur eine Enzyklika über Digitalisierung, was man so irgendwie dachte, sondern es ist ja eine programmatische Regierungserklärung, in der die Digitalisierung sozusagen irgendwie so der Rahmen oder das größere Ganze ist. Und von dort aus werden dann die unterschiedlichen Dinge beleuchtet. Und das hat mich eigentlich überrascht, dass es sozusagen, was da alles sozusagen jetzt mit auftaucht. Also es ist eben das gesamte Feld der Deutung, eben in dem Fall der Gegenwart und der päpstlichen Interpretation dessen, was nun dran ist.
Ja, wir sind ja ein bisschen late to the party, nicht viele Erstbesprechungen liegen vor. Wir müssen jetzt also nicht die Enzyklika nochmal durcherzählen. Das kann sich jeder selbst zusammengoogeln. Ja. Die wichtigsten Motive, und ich glaube, da ist der Titel ja einfach eine gute Hilfe, Magnifica Humanitas, großartige, wunderbare Menschheit, Menschlichkeit. Was wird damit für einen Ton gesetzt? Oder was wird damit für ein Thema als zentral definiert? Wie ging es dir damit?
Also natürlich denkt man erstmal, boah, bombastischer Titel. Für mich ist er eigentlich erst verständlich geworden nach der mehrfacher auch Lektüre der Schrift, nämlich durch das Gegenüber der verwundeten Menschheit. Und das hat die öffentliche Berichterstattung ohnehin, wenn sie überhaupt irgendwelche theologischen Elemente aus der Enzyklika erwähnt hat, hat sie das eigentlich übersehen, aus meiner Sicht. Ich finde viel stärker oder auch noch eindrücklicher als dieses Großartige der Menschheit, das natürlich bei ihm schöpfungstheologisch angelegt ist, trinitarisch angelegt ist, dass er eigentlich überall sagt, wo diese großartige Menschheit Gefahr läuft, eben nicht mehr großartig zu sein. Und dann ist immer der Spiegel die Verwundbarkeit, nicht nur die Verwundbarkeit des Menschen, sondern auch die Verwundetheit des Menschen. Also es ist beides. Es ist sozusagen auch wieder eine anthropologische Figur. Der Mensch ist vulnerabel, würde man heute sagen. Aber er wird auch faktisch überall verletzt durch die Praktiken. Und da finde ich es dann sehr konsistent zu sagen, jetzt gucken wir mal, wo bestimmte digitale Absichten und Verheißungen genau dieses Großartige verhindern und die Verletzung des Menschen in den Vordergrund. Ich hätte es noch spannender gefunden, er hätte die Verletzlichkeit, Verletzbarkeit mit in den Titel aufgenommen.
Mhm, ja. Mhm. Ja. Also der Titel ist sicher eine schwierige Herausforderung gewesen. Würde des Menschen, Dignitas, spielt ja eine ganz große Rolle. Ja. So, und dann, wie du beschreibst, die Würde des Menschen bemisst sich am Umgang mit den Schwachen, mit den Verletzten, mit den Verwundeten. Ja. Franziskus, Vatikanum II, Befreiungstheologie wird sehr stark rezipiert. Mhm. So, und dann bekommt es aber nicht eine, was weiß ich, paternalistische, um das Leiden, um das Unrecht kreisende Dynamik, sondern es wird gleichzeitig auch die Stärke des Menschen, auch der menschlichen Gemeinschaft, sich zu entwickeln, auf Krisen zu antworten, stark gemacht. Und das sowohl der menschlichen Gemeinschaft als auch der kirchlichen, die beide lernen durch Krisen, auch durch Scheitern hindurch, neue und bessere Antworten zu geben. Das fand ich theologisch wirklich stark, dann wirklich ja,
ich würde das bestätigen und nochmal an einer Stelle zuspitzen. Was ich eben interessant finde, ist, dass die entsprechenden Stellungnahmen von Franziskus, sagen wir mal, eher so eine Defizitorientierung vielleicht hatten, kann man so sagen. Auch durch sehr klare und scharfe Analysen von Ungerechtigkeiten in allen möglichen Bezügen. Und bei Leo ist es, habe ich den Eindruck, es ist eher so eine potenzialorientierte Analyse. Und das gefällt mir auch, weil es quasi ganz viel Anhaltspunkte gibt. Und er nimmt uns ja auch, bitteschön, er nimmt uns in die Pflicht mit Nehemia, der da sozusagen nach Jerusalem kommt. Das ist der Einstieg. Nicht Turmbau zu Babel, sondern wir bauen die Stadt neu. Und ich habe nochmal bei Nehemia angeguckt. Es gibt ein Kapitel 3, das ist der Gesamtzusammenhang. Das ist ein Verzeichnis, war mir gar nicht mehr bewusst, ein Verzeichnis all der Bauarbeiten und Bauarbeiter, die an diesem neuen Jerusalem mitgewirkt haben. Eine elendlange Liste mit Namen und wer war für welche Ecke zuständig. Und dann habe ich das Bild bei Leo erstmal verstanden. Das sagt er ja auch. Wir sind alle Bauarbeiter. Jetzt geht es darum, dieses Verzeichnis heute neu zu füllen. Mhm. Wer macht was? Und dann kommen die Technologen und dann kommen die Theologen und dann kommen die Medienleute und wer dann alles aufgerufen wird und natürlich die Gläubigen. Und das finde ich so ein schönes Bild zu sagen, wir bauen die Stadt, jeder dort, wo er kann. Und das ist potenzialorientiert und nicht defizitorientiert. Mhm.
Ja, also wir haben heute Morgen noch kurz drüber gesprochen, weil dort wird für mich Hoffnung spürbar. Mhm. Wenn er sagt, die haben damals bestimmte Familien, bestimmte Bauarbeiter, bestimmten Mauerabschnitten zugeteilt. Genau. Und wenn er das jetzt in die Gegenwart zieht, dann bedeutet das für mich eben haargenau nicht, wir hier die Kirche und da hinten sozusagen gegenüber uns etwas, über das wir jetzt reden, das wir beurteilen und wo wir sagen, wie es eigentlich zu laufen hat, sondern hier ordnet sich ja jemand ein, auch als römisch-katholische Kirche und sagt, auch wir bebauen einen Mauerabschnitt, aber zusammen mit den anderen. Mhm. Und das fand ich so interessant, dass er sagt, es geht, wir sind dort auch Teil eines größeren Projektes, wo es um Menschlichkeit, um Wohlergehen, um die Würde und so weiter geht. Mhm. Und ich dachte, hier hat jemand Hoffnung. Das klingt nicht so nach dem Motto, wir müssen jetzt alle erstmal Christen werden, müssen uns alle mal irgendwie dasselbe glauben, am liebsten noch unter dem Dach irgendeiner Kirche und dann können wir mal über Hoffnung reden, sondern hier krempelt einer die Arme und sagt, wir sind dabei, wir sind Ansprechpartner, Diskussionspartner, wir sind auch Lernende. Er bittet ja auch um Verzeihung, also die Verletzten sind ja auch verletzt durch die eigenen Kirchen. Oh ja, oh ja. Das fand ich sehr aufschlussreich.
Ja, ja. Das sehe ich tatsächlich auch so. Also es ist, welche Rolle er dann der katholischen Kirche in diesem Bauwerk zumisst. Da kann man, glaube ich, unterschiedlicher Einschätzung sein. Ja. Also ob sie da nicht am Ende irgendwie doch nochmal so den architektonischen Tarif durchgeben, egal, kann man länger drüber nachdenken. Aber tatsächlich so, die Botschaft ist, es braucht viele, die an diesem Bauwerk mitarbeiten. Es braucht auch unterschiedliche Expertise. Ich fand sehr eindrücklich, dass er bei dieser Pressekonferenz zur Vorstellung der Enzyklika saß er ja eben auch nicht alleine, sondern da kam erstmal der Sekretär, da hat man die Schrift vorgestellt. Und dann hatte er ja eine Kollegin, Kollegin aus Großbritannien, die so für die dogmatische Theologie da war. Dann hatte er diesen Anthropic-Chef, also dann kommt der Technologiemensch mit aufs Podium. Und dann hatte er diese Postcolonial-Theologin aus den USA. Ganz klar sozusagen auch nochmal ein Statement. Und allein schon durch so einen Aufmarsch, kann man sagen, signalisiert er, hey, ich bin da, ich kann das nicht alleine machen.
Und diese Haltung ist in der Schrift wirklich eindrücklich, dass er sich als Teamplayer darstellt, auch bewusst deutlich macht, viele Vorarbeiten, ja auch innerhalb der Kirche, das Dikasterium hat ja schon eine Studie zu KI im letzten Jahr, eine Nova et Antiqua, da findet man vieles und er kann auch vieles aufbauen und signalisiert auch, das gehört sich für gute Theologie so. Wir müssen Hörende sein, wir müssen im Dialog stehen, wir müssen auch wahrnehmen, wo die Gefährdungen sind. Also ich glaube, wir könnten vieles an der Schrift loben, aber das haben viele schon gemacht. Mhm. Ich glaube, die grundsätzliche Anerkennung können wir an der Stelle erstmal aussprechen. Wir haben vorhin schon, oder du hast es reingebracht, diese Unterscheidung Babylon und Jerusalem, wer wollen wir sein? Mhm. Das sind ja erstmal starke Bilder, die auch aufgeladen sind, bis hin zur Offenbarung des Johannes, Babylon, die ja Menschheit, die ihren Weg verfehlt, durch Streben nach Macht, nach Reichtum, nach Grandiosität. Mhm. Und das neue Jerusalem, die Gemeinschaft mit Gott und die Gemeinschaft miteinander. Wie ist es dir damit ergangen? Wie klärend und hilfreich fandst du das? Oder hast du da vielleicht auch Fragen, Herausforderungen mit?
Also ich fand erstmal dieses Bild eben eindrücklich mit dem Turmbau und dann eben mit dem Gegenbild Nehemia. Ich fand nochmal, und das ist, glaube ich, noch gar nicht richtig rezipiert worden, ich fand den Schluss so spannend, er ruft Marias Magnificat auf im Schlussteil. Jetzt bin ich als Protestant da immer so ein bisschen, gucke ich da natürlich durch eine gewisse hermeneutische Brille. Aber wenn man sich klar macht, was er da aufgerufen hat, also sozusagen eine Umkehrung der Verhältnisse auch, das ist ja auch Sprengstoff in gewissem Sinne. Und das fand ich eindrücklich auch als ein Bild, zu sagen, bei ihm ja ganz eng zusammengedacht, eine Form von Spiritualität, von sakramentaler Gemeinschaft, ein wichtiger Punkt. Und dann hat er sozusagen dieses Magnificat als eine Auslegeordnung dafür, in welchem Geist wir nicht nur selber unterwegs sein müssen, sondern wovon wir auch getragen sind. Das ist sozusagen die Botschaft. Und das hat mir gut gefallen, weil es, ich weiß noch nicht genau, wie es ihm gelungen ist, aber ich finde es eben auch in der Form der Versprachlichung vergleichsweise niederschwellig. Also man kommt da irgendwie gut mit und man findet sich da rein. Also auch eine hohe Kunst, würde ich sagen, der päpstlichen Grammatik, der Beschreibung der gegenwärtigen Verhältnisse. Und bei allem getragen von, zumindest in meiner Lektüre, von so einer großen Empathie, Warmherzigkeit, Barmherzigkeit. Also man hat irgendwie den Eindruck, er leidet mit. Aber eben, das ist der Unterschied zu Franziskus. Nicht nur der Mitleidende, fand ich bei Franziskus immer sehr stark, mit den Opfern, sondern so, und jetzt, wo geht's jetzt durch? Was, wo, und wo kann ich, wo können wir uns einbringen? Und in dieser, so, eine Autorität, die ich ganz stark eben über diese Empathie da bei ihm sehe und weniger über, natürlich, Lehramt und so spielt alles eine Rolle, ist im Hintergrund. Aber er hat da für mich eine sehr menschliche Seite der Theologie auch gezeigt, sag's mal so.
Ja. Ja, ich finde bei dem Bild, das hat ja eine Auslegungstradition, Babylon, Jerusalem, auch ein bisschen schwieriger, weil es gibt doch erhebliche Strömungen in der Kirchengeschichte, da ist Babylon die Welt und Jerusalem ist die Kirche.
Augustin und die Folgen.
Genau, Glaubenden. Und das macht er ja nicht. Also der Impuls ist ja, lasst uns alle Jerusalem sein. Lasst uns nicht diese grandiose imperiale Menschheit werden. Lasst uns die kooperative, soziale, solidarische Menschheit sein. Das fand ich faszinierend. Klappt das mit dem Bild? Oder?
Also als ein Anspruch schon. Also ich finde es ohnehin, dass sich jemand sagen, da theologisch traut, die Dinge nochmal so zu, diese Komplexitäten nochmal so neu zu strukturieren, war vorher dein Begriff. Das finde ich eindrücklich und das leuchtet mir auch ein. Also ich glaube, die Schrift ist es wert, es war fast meditativ gelesen zu werden durch jeden Einzelnen, der sich da adressiert fühlt. Ich glaube ja, das sind tragende Bilder aus meiner orientierende Bilder. Mhm. Ja. Und sie sind halt nicht, das ist nicht der Modus der Denkschrift, das man ja so von der EKD kennt. Ja, man kann es irgendwie so oder auch ein bisschen so beleuchten und so. Er ist dann wiederum sozusagen sehr klar, in dem, wo er die. Sagt ja auch, es gibt bestimmte Grundlagen, die sind dann unveränderlich. Er spricht dann ja auch von Wahrheit an vielen Stellen, wo man denkt so ein bisschen, was meinst du für eine Wahrheit? Und dann ist aber, es ist immer die Relationalität zwischen Gott und dem Menschen als geschaffenem Wesen. Da, und dementsprechend die Würde des Menschen, das ist dann die Wahrheit, das ist die Basis, von der rückt man nicht ab. Und das darf man doch mal theologisch so durchbuchstabieren und sagen.
Und wenn ich mich richtig entsinne, diese Würde des Menschen, auch im Sinne, dass der Mensch begabt ist und das Potenzial hat, sich und die Kultur weiterzuentwickeln, einen Turm zu bauen, das an sich findet er ja gut. Er findet nur nicht gut, dass man das in der Hybris macht und meint, man könnte sich an die Stelle Gottes setzen und damit gegenüber anderen erheben. Also der Turmbau zu Babel, da hat er auch eine differenzierte Sicht drauf. Richtig, er verurteilt ja nicht einfach nur im Bausch und Bogen. Und das finde ich eben wichtig und das bringt mich eigentlich dazu, hättet ihr Lust, dass wir so ein bisschen, ja, was ist jetzt mit KI und mit Menschlichkeit und Unmenschlichkeit? Weil, also ich werde in diesen Tagen oft erinnert an den Satz, den eine Zeitgeist-Expertin mir vor vielen Jahren mal mitgegeben hat, also wirklich 2018, da hat sie gesagt, Andreas, ich glaube, dass es gibt einige Herausforderungen und es wird sicherlich auch manches schiefgehen, wo wir sagen, KI, das ist eine Bedrohung für die Menschheit. Aber mein Eindruck ist, wir werden im Versuch, menschenähnliche Maschinen zu programmieren und zu gestalten, wieder tiefer entdecken, was es für uns heißt, menschlich zu sein. Und das bedeutet, die Wahrnehmung der unmenschlichen Möglichkeiten und Gefahren geht immer einher mit der Wahrnehmung, dass wir sagen, ja, dann lasst uns doch überlegen, was ist denn dann das wahrhaft Menschliche? Was ist die Schönheit und die Würde des Menschlichen? Wir haben ein Zitat von dir rausgeschrieben, Thomas. Du hast mal geschrieben, es stellt sich angesichts dieser künstlichen Gegenübers nicht einmal entscheidend die Frage, ob in Zukunft PfarrerInnen und Priester durch Roboter ersetzt werden, sondern theologisch gesprochen erstens, was den Menschen überhaupt in seiner anthropologisch-seelischen Grundverfasstheit und seinen religiösen Ausdrucksmöglichkeiten noch von Maschinen und deren bewusstseinsähnlichen Grundausstattung unterscheiden wird. Mhm. Und zweitens, was eine bestimmte göttliche Offenbarungsqualität eigentlich von technisch generierten Verkündigungs- und Verheißungsinhalten unterscheiden wird. Mhm. Das fände ich interessant, wenn wir diese Spur einmal nachverfolgen können.
Ja, also tatsächlich, die Ausgangsfrage oder deine Ausgangsbeobachtung finde ich ja auch tatsächlich sehr, sehr richtig. Hoffentlich, möglicherweise kommt durch die technologischen Entwicklungen und auch Disruptionen, kommt nochmal neu auf den Tisch. Erstens mal, wie verstehen wir uns und wo wollen wir eigentlich hin mit all den Dingen? Ob wir den Raum und die Zeit auch dafür haben werden, uns darüber Gedanken zu machen und gegebenenfalls gegenzusteuern, ist nochmal die nächste Frage. Das ist ja sozusagen dann die technopolitische Frage. Aber tatsächlich, weil der Begriff der Unterscheidung jetzt hier mehrfach auftaucht, ich finde das die Herausforderung zu sagen, was unterscheidet uns sozusagen als Menschen oder eben auch im Blick auf die Offenbarung, was unterscheidet eine Offenbarungsqualität von dem, was uns hier irgendwo angeboten wird durch eine LLM. Und da finde ich, ich muss noch auf den Papst zurückkommen, da finde ich schon interessant, dass er sagt, naja, lasst es uns doch an dem Begriff der Würde des Menschen mal durchspielen. Weil sonst bleibt es zu abstrakt, dann kann man sagen, ja, wie ist es mit der Intelligenz und mit dem Bewusstsein und all die Debatten. Und man sagt, ja, hat jetzt die LLM, haben die jetzt Intelligenz, sind die jetzt bewusst oder was auch immer. Drehen wir es um und sagen, wo wird die Würde des Menschen in ganz konkreten Praktiken oder Angeboten, wo wird sie bedroht, wo wird sie manipuliert, wo wird sie verletzt, nochmal jetzt, was den Papst angeht, und wo wird uns auch eine bestimmte Botschaft im Sinne einer Ideologie oder Propaganda suggeriert, von der wir sagen würden, das so habe ich mir aber Offenbarung irgendwie nicht vorgestellt. Also insofern bleibt es immer bei dieser Unterscheidungsaufgabe und das ist im Einzelfall, glaube ich, sehr diffizil, man muss genauer hingucken, aber wenn wir das Kriterium haben, wird der Mensch jetzt hier ausgebeutet, verletzt, indoktriniert oder ist es eine hilfreiche KI. Hier euer Beispiel mit diesen Chatbots. Das wäre ja jetzt auch spannend, nochmal zu gucken, wo hilft es den Menschen, sich selber über sich klar zu werden und wo ist aber auch sozusagen, ist notwendig, nochmal jetzt ins Gespräch einzutreten. Moment mal, willst du dir als im Sinne einer Offenbarungsinstanz jetzt vertrauen oder wie gehst du damit um? Also diese Unterscheidungskunst zu pflegen, das halte ich für ganz wesentlich und zum Glück gibt es ja eine Reihe von medialen und auch aus der Tech-Industrie jetzt auch schon Sensibilisierungen dafür. Im Moment, so kann es irgendwie nicht weitergehen. Wir müssen jetzt aufpassen. Mhm. Und das ist aber, es erfordert, wir sprechen heute immer so von Literacy, also es braucht dann sozusagen eine bestimmte Fähigkeit, die Dinge zu identifizieren auch. Was passiert da gerade? Mhm. Aber da muss es hingehen. Da muss es hingehen. Ja.
Mhm. Ja. Was man ja sagen kann über die Schrift, der Papst ist überhaupt nicht kulturpessimistisch.
Ja, genau.
Er kann aber sehr genau identifizieren, das sind gefährliche Entwicklungen und das sind auch hoffnungsvolle. Mhm. Jetzt ist Zeit für die gefährlichen Entwicklungen. Und was auffällig ist, er bringt das Thema Krieg, Militär, Aufrüstung sehr stark mit rein. Mhm. Das ist fast so eine Art drittes Thema des Ganzen. Sicher auch angesichts jetzt des Krieges gegen den Iran, wo man ja so hört, dass nie zuvor Formen künstlicher Intelligenz wohl mitbeteiligt gewesen sein sollen bei der Identifikation von Zielen bis hin zur Durchführung von militärischen Aktionen. Also ein sehr, sehr aktuelles Thema. Was sind seine Impulse dazu? Wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also ich war erstmal wirklich auch positiv überrascht. Ja, damit habe ich eben auch nicht gerechnet, dass es so wie so eine kleine Friedensdenkschrift gibt. Die ist auch sehr klar, wie du sagst, in der Benennung der Probleme. Und dann es sind ja eigentlich zwei Argumentationsfiguren. Das eine ist so der Blick auf die gegenwärtige militärpolitische Situation oder auch so dieses permanente Aufrüsten. Der andere ist immer nur noch der Gegner und so all dieses. Und das finde ich schon eine sehr klare Analyse. Und dann wird es sozusagen durch die Möglichkeiten von KI sozusagen nochmal zugespitzt. Also das heißt, so habe ich es gelesen, eigentlich ist es eine grundsätzliche Kritik daran, dass erstens das überhaupt und dann in welcher Weise Kriege geführt werden und die KI beschleunigt sozusagen nochmal die Problematik an der Stelle. Also es ist eigentlich so eine Friedensdenkschrift unter den digitalen Bedingungen, die von denen er ja sehr deutlich macht, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein unmenschliches, also diese Kriege sind unmenschlich in mehrfacher Hinsicht, also ganz wortwörtlich. Wenn dann die Drohnen sozusagen entscheiden oder Menschen sitzen irgendwo, drücken auf den Knopf, sehen kein Gegenüber mehr, das dann im Zweifelsfall vernichtet wird und so weiter. Das fand ich sehr raffiniert, diese Friedens- und Kriegsthematik zu verbinden mit diesem sozusagen mit dieser digitalen Aufrüstung, wenn man so will.
Ja, er nennt ja einige Kriterien. Er sagt, wo Accountability wegfällt, wo nicht mehr Menschen, die man zur Verantwortung ziehen kann, über Leben und Tod entscheiden, sondern das wird ausgelagert. Ja. Das erleichtert es im Grunde, Kriege wieder als normales Mittel der Politik zu sehen.
Ja, und auch da kann man sozusagen wieder anthropologisch durchbuchstabieren. Das Argument ist, wenn ich kein menschliches Gegenüber mehr sehe, das ist ja auch so seine Figur. Krieg und auch Konflikte entstehen dann, wenn ich den anderen nur noch als Teil einer Masse sehe. Und genau diese Würde des Einzelnen aus dem Blick verliere. Und die KI allein durch die Technik hat ja auch zeigt dem Kämpfenden kein menschliches Gegenüber mehr, sondern du wirfst es irgendwo ab, du hast einen Bildschirm vor dir. So. Und das finde ich die Figur auch spannend zu sagen, so kann es ja irgendwie nicht sein, dass wir Kriege sozusagen anonym führen, so, aber mit natürlich fatalen Konsequenzen für die Individuen, nämlich die sterben einfach so.
Und das fand ich einen der für mich aufregendsten Punkte im Absatz 99.
Nummer, glaube ich, sagen die immer.
Oder Nummer 99, da schreibt er, da fasst er für mich sehr prägnant den Unterschied zusammen zwischen KI und dem, was er so als Teil des Menschseins, als unveräußerlicher Teil des Menschseins sieht. Und da schreibt er, dass die KI, sie hat kein moralisches Gewissen, sie unterscheidet nicht zwischen Gut und Böse. Sie erkennt nicht den eigentlichen Sinn von Situationen. Und jetzt, das fand ich, sie nehmen die Last der Konsequenzen nicht auf sich. Mhm. Das finde ich jetzt ein Musterbeispiel eine im Krieg eingesetzte KI nimmt die Last der Konsequenzen nicht auf sich. Weil das wird zwar losgelöst von dem, der das da verursacht, aber selbst der, der den Knopf drückt und natürlich weiß, da wird jetzt menschliches Leben vernichtet, aber die Konsequenz wird wie von uns ferngehalten, von den entsprechenden Leuten. Das fand ich so, so stark. Und was mich einfach auch nochmal an den Punkt bringt, seine Machtkritik. Mhm. Also das fände ich vielleicht auch noch einen interessanten Punkt, das anzugehen, weil das hat etwas mit der Frage nach der Regulierung zu tun.
Absolut, ja.
Haben wir hier nicht eine in der KI eine Anballung von Macht, ideologische Macht, politische Macht, ökonomische Finanzmacht und, die mittlerweile so stark ist, dass er hält ganz stark dagegen und sagt, das ist eigentlich eine der gefährlichsten Aspekte von KI. Da müssen wir aber das so verpönte Stichwort der Regulierung meines Erachtens noch einmal aufgreifen.
Also eben, ich glaube, für ihn ist da entscheidend so der Begriff Transparenz und Kontrolle. Es ist eigentlich beides. Also eigentlich müssen diese ganzen Entscheidungen, aber auch dann die Aktivitäten, müssen transparent, du hast Accountability, also sie müssen irgendwie auch zurechnungsfähig sein. Ich muss wissen, wer hat das programmiert, mit welchen Zielsetzungen und so weiter. Und sie müssen kontrollierbar sein. Und beides ist nicht der Fall momentan. Also das heißt, diese Unternehmen sind sozusagen selbstwirksam. Und die Militärführung ist auch selbst wirksam. Und das ist ein Problem. Und es steht ja ein bisschen so auch für die Wahrnehmung der Gefahren, weil du nach den Gefahren gefragt hast von KI. Überall dort, wo sie sich unserer Transparenz, unserer Kontrolle und der Mitwirkung entzieht, haben wir ein Problem. Also wir haben ja vorher schon gesagt, es geht um die auch wie so ein Empowerment. Es geht darum, Menschen zu beteiligen, sie in ihren Potenzialen sozusagen mit reinzunehmen in diese Entwicklungen. Und wenn du dann einen Teil der Branche hast, der sagt, brauchen wir nicht, wollen wir nicht, wir machen es alles selber, wir sagen aber nicht wie und warum, dann ist genau diese Transparenz nicht mehr da. Und da ist eben, dann kommen die Regularien, all das, was er sozusagen sich auch von den Tech-Unternehmen selber wünscht, nämlich stärker darüber nachzudenken, wo tragen sie positiv bei, wo sind sie problematisch. Genau, das ist die Richtung. Ich hätte mir ja noch was gewünscht, ich hätte mir noch manches gewünscht in dieser Schrift. Aber für mich wäre toll gewesen, er hätte gesagt, okay, wir finanzieren als Vatikan an 6 Universitäten weltweit Lehrstühle für Technologie und Theologie, die sich genau damit beschäftigen. Also mir ist es am Ende zu wenig konkret. Es sind eben die Regularien und dann ein bisschen Goodwill und wir müssen da in Dialog treten und das alles. Aber die hätten doch auch sagen können, nee, wir machen da mal einen Knopf ran, wir investieren und wir führen zusammen öffentlich für Forschung und Entwicklung und Lehre und ich weiß nicht was. Und dafür schaffen wir diese Lehre. Sowas hätte ich noch irgendwie toll gefunden. Das ist leider nicht stattgefunden.
Könnte ja noch weiter denken und fragen, bräuchte man nicht auch, also wenn KI Teil von Jerusalem sein kann, bräuchte man nicht eine weltweite Infrastruktur, die nicht unter der Kontrolle eines Landes steht?
Ja, genau.
Bei ihm sind es oft diese großen Unternehmen, die sehr mächtig sind. Er ist da sehr zurückhaltend. Aber wir wissen doch auch, dass diese Unternehmen sehr klare Grenzen und Vorgaben vom amerikanischen Staat bekommen. Bis dahin, dass die Premium-Produkte eben für die USA sind und andere Nationen nicht. Und das ist in vielen Bereichen der Wirtschaft so. Das spricht er nicht so dezidiert an, muss ich sagen. Aber ist das nicht auch ein Thema, was wir uns als Europäer auch fragen müssen? Wo sind wir? Sind wir nicht längst in einer sehr, sehr starken Abhängigkeit vom US-Markt und seinen großen Firmen?
Ja, ja, also das ist ja sozusagen auch die landläufige Debatte darüber und da wird man sehen müssen, wie sich das weiter ausdifferenziert oder diversifiziert. Wenn du mal irgendwo ein Monopol hast, jetzt könnten wir natürlich nochmal über das Deutungsmonopol des Papstes sprechen. Aber wenn du irgendwo ein Monopol hast und du siehst, oh, da kommen andere Anbieter auf den Markt, was tust du? Du versuchst, dein Monopol zu halten, weil du weißt, es gibt entweder nur das Monopol oder es gibt den freien Markt und dann bist du sozusagen weg im Zweifelsfall. Und das ist im Moment der Kampf. Also wer entscheidet oder wo können Monopole aufrechterhalten bleiben und wo wird es sozusagen ausdifferenziert und dann ist es das freie Spiel der Kräfte. Darum geht's gerade. Und da sind vielleicht die Technologieunternehmen und der Papst gar nicht so weit auseinander, weil auch seine Enzyklika ist natürlich der Versuch einer Monopol, jetzt wenn man es mal ein bisschen kritisch von außen anguckt, einer Monopolhaltung oder sozusagen Aufrechterhaltung dieser Deutungsmacht. Deshalb könnte man ja sagen, keine religiöse Institution weltweit hat sich so früh und so intensiv mit der Entwicklung der Digitalisierung beschäftigt wie der Vatikan. Natürlich aus dem Interesse heraus irgendwie zu sehen, wie können wir religiös neu kommunizieren unter den Bedingungen, aber auch natürlich, also wo sind wir gegebenenfalls auch gefährdet, wenn wir da zu viel andere Stimmen haben.
Ja, ich habe ein weiteres Zitat von dir, mit dem ich dich gerne konfrontieren würde. Du schreibst nämlich an einer Stelle, also Kirche und Theologie, wir begleiten das, wir beobachten das, wir deuten das und so. Und es ist nicht ihre Aufgabe, hier ultimative Zeitansage zu betreiben. Und schon gar nicht sollte die Kirche als normativ agierende Ethikagentur auftreten. Ja. Ihre Hauptaufgabe liegt vielmehr in der Ermächtigung ihrer Glieder zur ethischen Reflexion über die Chancen und Gefahren digitaler Kultur und entsprechend eigener Handlungsvollzüge.
Oh mein Gott, was für Zitate.
Ja, das hast du geschrieben. Ja. Also, ich weiß nicht, ob man es nochmal zusammenfassen muss. Keine Ethikagentur. Macht der Papst nicht alles falsch gemessen daran?
Ja, ich habe natürlich da ein bisschen so an Hans Joas angeknüpft seinerzeit, der ja von der Kirche als Moralagentur mit großen Fragezeichen gesprochen hat und so. Jein, also ich würde sagen, der Papst jetzt in der Enzyklika erhebt den Zeigefinger aber nur bis zur Hälfte oder so. Also es ist nicht der alte moralische Zeigefinger. Und deshalb würde ich sagen, diese Form von Ethikagentur im Sinne einer Orientierung, die lasse ich mir gefallen, da höre ich gerne zu. Ich habe nicht den, also es ist jetzt nicht Benedikt der 16., der einem dann irgendwie erstmal wieder sagt, wo eigentlich die Dinge wie in Wahrheit zu sagen sind. Und insofern finde ich es legitim, wenn er sich hinstellt und sagt, das ist ihm ein echtes Anliegen, so eben Stichwort Empathie. Mit dem halben Zeigefinger kann ich leben.
Ja. Nein, und da schreibst du ja auch, Kirche darf sich auch nicht komplett nur bescheiden verabschieden von allem, sondern soll aus biblisch-theologischen Quellen hier und da Punkte bringen, sonst machen es andere.
Ne? Genau, und also insofern ist es so eine, sagen wir so, das wäre für mich die Aufgabe, Theologie als profilierte Unterscheidungskunst. Also, dass man zum Unterscheiden können beiträgt, das profiliert tut, aber immer noch sagen die Möglichkeiten eröffnet, dass jemand auch für sich anders unterscheidet. Aber das schließt ja nicht aus, dass ich das sehr profiliert tue und sage, pass auf, hier sind die Angebote, hier sind die Figuren, hier sind die biblischen Referenzen. Lass uns das näher anschauen und dann gucken wir mal, wie weit wir da miteinander kommen. Ja. Aber nicht darauf zu verzichten. Also wir haben ja so eine, Wolfgang Huber sprach schon vor vielen Jahren von der Selbstsäkularisierung der Kirche. Da die Tendenzen gab es auch und gibt es vielleicht auch immer noch. Nee, wir sollen da schon theologisch unterwegs sein.
Also nicht nur ein Thema, was der Kirche von außen aufgenötigt wird, weil sie muss sparen, sie muss effizienter werden, sie kann mit KI und mit digitalen Mitteln, kann sie ihre Arbeitsabläufe besser machen. Sie muss sich auch nicht einfach nur auf dem Markt behaupten und in der Aufmerksamkeitsökonomie und Logik des Internets mitmachen müssen, sondern es gibt eine intrinsische Motivation, dass die Kirchen tatsächlich, ich habe den Eindruck, sie sind nicht schlecht am Ball mit dabei, wenn es jetzt um das ganze digitale Leben und auch digitale Religion geht. Wollen wir abschließen mit der Runde, dass wir so fragen, ja, ich bin mir nicht ganz sicher. Also wir können ja fragen, so was nehmen wir mit, ist ja meistens unsere Standardfrage, aber ich fände es eigentlich noch besser, wenn wir den Begriff der Lebensdienlichkeit, den du rausgegriffen hast, noch einmal aufgreifen. Also da wären zum Beispiel so eine Frage, ja, Thomas, was denkst du, wie gewinnen wir einen Umgang mit neuen Möglichkeiten, die lebensdienlich sind? Mhm. Wie kommen wir trotz aller intensiven Krisenwahrnehmung, die haben wir jetzt auch gemacht ein wenig, zu einer trotzigen Zuversicht.
Also trotzig finde ich immer irgendwie schon mal gut. Mein Doktorvater hieß Trutz Rentorf. Das ist ja auch die Tradition des Trotzigen. Und das hat zu tun mit Widerständigkeit, also mit Aufmerksamkeit auf die Verhältnisse. Ist mir immer ein wichtiger Begriff, genau hinzugucken, was ist gerade los. Mit der Artikulation auch widerständiger Art, wenn wir es für angemessen halten. auch wenn es unbequem ist. Das gilt auch für die Frage hier, wie äußert sich eine EKS, wenn sie befürchtet, eine bestimmte Äußerung könnte unbequem sein. Da wäre mein Kriterium erstmal gut, es gibt mal kirchenpolitische Logiken, aber wenn es kirchlichen Vertretern unwohl wird bei bestimmten politischen Dingen, sollten sie es auch sagen, sollten sie es auch artikulieren, auch gemeinsam, mit einer gemeinsamen Stimme. Ja, gebt Rechenschaft darüber, was eure Hoffnung ist, ist so irgendwie 1. Petrus. Und das würde ich schon sagen, das ist so eine Essenz dessen, was mich jedenfalls persönlich umtreibt. Und da lasse ich auch einstweilen nicht los davon und finde das, eben da finde ich wieder die großartige Menschheit. Da so, ja, wir sind geschaffen als Menschen mit Potenzialen, mit einer Zusage, mit Gaben. Und auch die Hoffnung ist, glaube ich, eine Gabe, die den Menschen auszeichnet. Und das, so würde ich sagen, da ist für mich so der theologische Content. Lebensdienlich, vielleicht noch ganz kurz, ist so ein Begriff, ja, der so, den mag ich. Er klingt ein bisschen antiquiert, weil man denkt, ja, dienen und wie und was, mein Lohn ist, dass ich dienen darf, haben die Diakonissen im 19. Jahrhundert gesagt. Und so. Ich meine es eher als ein, auch wieder als einen dialogischen Begriff. Also für mich wird immer, auch während ethische Debatten, konstruktiv, wenn mit aufgenommen wird, wessen Leben steht hier gerade in welcher Weise eigentlich zur Disposition? Das ist noch keine Antwort, also ich Marsch fürs Leben oder alles kennt man ja, aber mir fehlt in vielen ethischen Debatten überhaupt mal der Horizont, dass ich sage, wessen Leben ist gerade in welcher Weise eigentlich gefährdet? Und deshalb meine ich lebensdienlich nicht, dass ich sage, ich weiß immer schon, was lebensdienlich ist, aber ich finde es wichtig, in diesen Debatten zu sagen, lass uns das mal von dort her angucken. Wessen Leben wird gefährdet? Welches wird zerstört? Welches ist privilegiert? Punkt, 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 Punkt. Ich hoffe, dass es ein Beitrag zum Habermaschen Diskurs ist, ein bisschen substanzieller. Also worum geht es eigentlich an der Stelle? Das meine ich mit dem Begriff.
Umgang mit KI. Wir wissen ja leider auch, wenn alle Menschen auf der Welt KI so nutzen würden, wie wir gerade es in Mitteleuropa tun, das wird der Planet nicht gut überstehen. Ja. Ressourcen und so. Ja. Was sind denn da unsere Herausforderungen, dass wir nicht nur in Miesepetrigkeit und Kulturablehnung fahren, aber schon auch sehen, es muss Grenzen geben. Wie können wir das kommunizieren?
Tja. Also kompliziert. Vielleicht, also man könnte ja sagen, dass was du aufwirfst, diese Frage nach der Verantwortung. Und mir hilft immer nochmal so zu gucken, wo gibt's diese große Makroperspektive von Verantwortung auf politischer Ebene, wie immer gesellschaftlich. Wo gibt's so die mittleren Verantwortungen und wo gibt's die Mikroverantwortung, die wir selber haben? Ich glaube, man muss erstmal für sich gucken, wo kann ich selber Dinge beeinflussen und wo ist es das größere Ganze, wo mein Verantwortungsanteil vergleichsweise klein ist. Ohne dass man sich dann entschuldigt, dass man selber nichts tut. Also, und das ist ja nun tatsächlich die Frage. Ich meine, wir produzieren permanent KI-Kommunikation und Bilder und ein Bild kostet so viel Energie, wie ich weiß nicht was, 10 Minuten Smartphone aufladen oder irgendwie gibt es ja die entsprechenden Zahlen. Wir brauchen Atomkraftwerke wahrscheinlich bald wieder mehr für die Bewirtschaftung all dieser Dinge. Ich bin ehrlich gesagt schon auch ein bisschen zurückhaltend, überlege mir immer relativ genau, was generiere ich. Brauche ich das jetzt in der Form? Brauche ich jetzt noch ein Bild? Brauche ich noch einen Prompt oder genügt es jetzt eigentlich und so? Also das ist so die Frage auf der individuellen Ebene. Aber die großen Entscheidungen stehen ja an. Was ist mit den Serverfirmen, die da alle gekühlt werden müssen? Was ja eingestiegen ist, ist heute, sind wir in einem kühlen oder in einem warmen? Also da ist es definitiv sehr heiß in diesen Serverfirmen und Energie ohne Ende, die da gebraucht wird. Wir müssen das, glaube ich, gut beobachten und sehen, wo da die Reise hingeht. Im Moment hat man ja eher den Eindruck, dass die KI-Nutzung nimmt weltweit auch zu. Wie das energietechnisch gehen wird, I don't know.
Ja, und dass Gewinne privatisiert werden und Umweltschäden und deren Kosten dann wieder sozialisiert, das ist gewollt. Und offenbar findet so eine Politik weltweit auch Mehrheiten. Mhm. Da könnte auch eine Bildungsherausforderung bestehen, ne? Mindestens aufzuklären, was da die Zusammenhänge sind.
Ja, was wir jetzt noch gar nicht besprochen haben, was der Papst natürlich auch anmahnt, ist, wer wer bietet eigentlich ganz wesentliche Teile der Infrastruktur.
Ja,
angefangen von den Rohstoffen bis hin über die Leute, die die KIs trainieren.
Genau.
Das ist eigentlich ein neuer Kolonialismus, der da entsteht. Das ist also eine heftige, mehrklassige Gesellschaft, haben wir es noch überhaupt gar nicht gesprochen.
Die Bilder sind ja auch da eindrücklich, wo er sagt, eigentlich leben diese Klickarbeiter auf dem Wohlstandsmüll, auf dem Technomüll, der da produziert wird. So ungefähr sind die Bilder. Ja. Und du hast ja im Vorfeld auch, oder ihr habt im Vorfeld so eine Leitfrage gestellt, woher kommt der Erfolg dieser Enzyklika? Und ich war ein bisschen kritisch oder dachte so für mich, da muss man sehen, welchen Erfolg die haben wird. Also es gibt eine mediale Aufmerksamkeit, das ist unbestritten. Wir freuen uns darüber, dass wir so einen tollen Diskussionsgegenstand haben, das ist vielleicht auch ein Erfolg. Aber wo jetzt der Impact liegen wird einer solchen Schrift und dessen, was sozusagen da angemahnt wird, Beteiligung der Tech-Unternehmen und so weiter, das wird man sehen müssen. Mhm. Aber da sind wir wieder bei diesem Kampf um die Monopole gegenwärtig. Mhm. Und je mehr Aufklärung, je mehr Bildung, hast du gesagt, desto besser. Eben, er hat dieses große Bildungskapitel in der Enzyklika, was ich fantastisch finde, Elternbildung. Familienbildung in diesem Feld. Schulischer Religionsunterricht wird erwähnt. Das darf man die Schweizer gar nicht hören lassen und lesen lassen, weil sie den nicht mehr haben. Jedenfalls nicht in irgendeiner anständigen Form. Und von daher, das sind vieles wird sich auf der Bildungsebene, glaube ich, stellen.
Ja. Ja, wir sind leider am Ende, ne? Ganz kurz können wir noch ein Fazit ziehen. Also ich bin froh, dass du freigestellt bist, die ganzen Sachen zu beobachten. Das ist gut.
Freigestellt ist gut.
Zumindest dich darauf zu spezialisieren und zu konzentrieren. Und das ist eine super Institutionalisierung. Das ist sehr hilfreich.
Ja, was nehme ich mit? Also ich nehme mit, dass der Erfolg dieser Enzyklika eigentlich noch ausbleibt. Und ich sehe aber schon echte Zeichen. Ich sehe, dass wir für die Zürcher Kirche einen Refbot entwickelt haben, aus ganz bestimmten Gründen, die auch angemahnt werden in der Enzyklika des Papstes. Und da sind Leute, die packen das an. Ich sehe, dass wir ein Forschungszentrum digitaler Religion haben. Du wünschst dir, dass der Vatikan da auch noch stärker einsteigt und sowas noch woanders. Ich nehme einfach diese Zeichen der Hoffnung mit, dass wir uns ganz langsam auf den Weg machen und dass die Kirche und Theologie, Religion da auch einen Beitrag leisten können, dass wir sagen, wir leben in dieser Welt, das ist gesetzt, es ist selbstverständlich und wir schauen, dass wir da lebensdienlich, menschenfreundlich mit einem Umgang damit lernen.
Ja. Eben, und ich nehme noch mal mit auch die Bilder von sozusagen diesen vielfältigen Kommunikationen, die jetzt dort stattfinden, wo Menschen über Religion nachdenken oder Orientierung suchen. Das sind viele digitale Formate. Hoffentlich merken die Kirchen, dass sie da auch gefragt sind. Vielleicht entweder für eigene digitale oder für analoge Angebote. Also ich bin immer noch auch in unseren Forschungen am stärksten fasziniert, wenn wir dann mal in die Empirie gehen und Menschen befragen oder Aussagen von Menschen haben im Feld zur Religion, wie viel da unterwegs ist an Sinnsuche, an Fragen, an eigenen Antworten, Umgangsformen mit Lebensfragen. Und das müssen wir auch als Theologie und als Kirchen, das dürfen wir nicht unterschätzen, müssen wir auch wahrnehmen, wie viel dann stattfindet.
Hey, vielen, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Mir hat das riesig Spaß gemacht. Dir auch, Thorsten. Ich hoffe, euch auch.
Ja,
ihr lieben HörerInnen. Noch ein paar kurze Hinweise zum Schluss. Wenn ihr wollt, chattet mal mit unserem Jesus-Bot. Ihr findet dazu auf RefLab und auch auf fokustheologie.ch alle Anleitungen, wie ihr da mitmachen könnt. Und vor allen Dingen interessieren uns, was macht ihr für Erfahrungen? Was ist eure Kritik? Und wo seid ihr aber auch erstaunt über das Ding? Wir werden einige Links setzen in die Shownotes, damit ihr die Podcasts, die Thomas hier auch im RefLab schon gemacht hat, dass die nochmal verlinkt werden mit Johanna Di Blasi und mit anderen zu diesem Thema. Übrigens, das RefLab hat ein ganzes Dossier zum Thema Digitalität und auch digitale Spiritualität. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Mit diesen Hinweisen schließen wir. Bleibt an unserer Seite. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.